looked at the wreck and then he said, son, you're lucky to be alive. Well, sir, I'll think that one over if you don't mind. Now, luck ain't much good to you when it's the losing kind.
Bruce Springsteen, fast hätte ich den Namen nicht über die Lippen gekriegt.
Genau, oder The Boss einfach.
Oder irgendwie. The Boss, genau.
Wir kommen jetzt zum nächsten Ding, das auch das Radio Frei ganz massiv betrifft.
Massiv klingt so negativ, eigentlich mehr positiv.
Nee, es ist positiv natürlich, ja. Massiv ja. Positiv, genau. Und zwar geht es um das Kulturquartier. Im November war nämlich Richtfest. Richtfest bei der Renovierung des alten Schauspielhauses. Richtfest heißt, dass die Zimmerleute mit ihren Arbeiten fertig sind.
Das Dach kann gedeckt werden.
Das Dach kann gedeckt werden und der Tisch auch. Ich war beim Richtfest gar nicht dabei, weil ich im Vorfeld irgendwie mitgekriegt habe, dass sich 300 Leute schon angemeldet hätten. Und dann habe ich mir gedacht, da muss ich nicht auch noch auf dem Innenhof stehen.
Ja, es waren nicht 300 da, ich war dabei.
Okay.
aber es war also erfreulich gut besucht, ja. Kann man nicht anders sagen.
Nee, super.
Und also die Erfurter Kulturlandschaft hat sich gefreut,
ja,
über diesen Schritt.
Ja.
Kann man so sagen. Und dazu gibt es jetzt einen Bericht.
Reinhard hatte O-Töne eingefangen, ziemlich langes Interview. Ich habe es dann rausgeschnitten und zwar nur der letzte Teil davon, wo Telly Büchner dann spricht und interviewt wird. Und das hören wir uns jetzt an.
Das sollte funktionieren.
Nee, ja. Wir sind ja nicht im Fußballstadion.
Wir heißen euch und Sie ganz herzlich willkommen zum Richtfest in unserem Kulturquartier Schauspielhaus.
Tilly, ganz kurz, ich weiß, du bist so viel beschäftigt. Du standst eben auf dem Dach. Ich habe ja schon von unten, das sind bestimmt 30 Meter, ich weiß nicht, wie hoch das ist, weißt du es, aber es ist schon relativ hoch. Ihr standet ja eben auf der Box, wenn man so möchte, ne?
Auf der Box, ja, ganz oben drauf. Also erst wollten wir es unten versuchen, aber oben haben wir eine bessere Sicht und wir wurden auch besser gesehen, zum Großteil auch gehört, hoffentlich.
Keine Höhenangst auf jeden Fall gehabt?
Ich bin nicht ganz schwindelfrei, muss ich sagen, und habe auch noch gesagt, oh, das geht jetzt ganz schön hoch hinaus, aber da wurde kurzerhand gesagt, das spielt jetzt keine Rolle. Tschüss!
Du bist natürlich jetzt hier mittendrin und du sollst auch gleich weiterziehen, aber ich kann mir vorstellen, du hast ja eben auch gesprochen, das war schon ein besonderer Moment auch nochmal, oder?
Ja, das ist ein ganz besonderer Moment und vor allen Dingen, wir sind ja immer viel im kulturellen Kontext so unterwegs, haben aber ja jetzt seit über einem Jahr eine Baustelle, haben mit Baufirmen zu tun und das ist auch nochmal eine ganz andere Welt und ich fand es sehr bewegend, auch dieses Ritual, auch der Richtspruch, der ja auch auf uns zugeschnitten war, der die Kunst aufgegriffen hat. Und das finde ich schon ganz besonders und bemerkenswert. Und natürlich haben auch wir im Vorfeld natürlich überlegt, welche Worte wählen wir, womit richten wir uns an unsere große Gemeinschaft, auch an die Baufirmen, die ja heute auch nochmal in besonderer Weise gewürdigt werden sollen. Und da ist uns nochmal klar geworden, dass aus den vielen Ideen wirklich jetzt eine Realität ist. Man steht dann da und für mich ist ganz besonders, dass wir es geschafft haben, dieses zeitgenössische Architekturzeichen, dieses ganz besondere Highlight, jetzt schon mal so als Kubatur da oben drauf zu setzen, damit man sieht, wo die Reise hingehen kann. Denn das muss man auch nochmal dazu sagen, das ist ja nicht finanziert. Das heißt, hier brauchen wir auch nochmal einen Aufruf, auch Spenden, auch mittun, dass wir dieses zeitgenössische Zeichen setzen können. Denn wenn man ringsrum schaut, das Schauspielhaus besteht ja aus verschiedenen Zeitschichten.
Und deswegen, die Villa Ressource, ja, ganz rechts, um es mal so gedanklich, ja, zu beschreiben, genau. Und da geht es nach links und dann, wie sagt man jetzt eigentlich offiziell zu dem Holzkasten, die Box? Oder das, weil viele Erfurter, habt ihr euch schon drauf geeinigt? Wie sind denn das jetzt?
Also am Anfang war es die Box, dann fand man aber, dass es vielleicht ein bisschen zu nah an der Studiobox ist. The Cube. Und dafür gibt es auch diese wunderbaren pinkfarbenen Flyer, die hier überall ausliegen. Und da wird das auch nochmal ganz plastisch auch beschrieben. Denn das ist ja jetzt erstmal die äußere Kubatur. Aber später ist es ja wirklich so eine
Art... Was ist das, die äußere?
Kubatur. Das ist einfach der äußere Umriss dessen, wie dieses architektonische Gebäude dann aussehen soll. Aber genauso wichtig ist ja das, was dann drin passieren soll. Denn es wird so eine Art Ideenschmiede sein. Dort wird die Genossenschaft sitzen, der Verein, dort kann man sich treffen, dort kann man die nächsten Projekte planen. Denn dann geht es ja auch darum, dieses wunderbare Haus mit Inhalt, mit Veranstaltungen, mit Projekten zu füllen.
Auf jeden Fall gibt es ja eigentlich normalerweise Richtbaum. Hier hängt aber so eine Disco-Kugel am Kran, die Richtkugel genannt. Das musst du mal erklären, warum ihr euch für die Variante entschieden habt.
Naja, ich glaube, wir haben das vorhin im Text auch ganz schön beschrieben, dieses Funkeln und diese viele Facetten. Wer sich eine Disco-Kugel mal im Detail angeguckt hat, die besteht aus ganz, 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 ganz vielen kleinen Mosaik-Funkelsteinchen. Und genauso ist es hier im Projekt. Es sind ganz, ganz viele funkelnde, glitzernde Steinchen notwendig, damit dieses Gesamtgefüge tatsächlich Realität werden kann. Wenn wir uns das nochmal vor Augen halten, wir haben 1000 Mitglieder in der Genossenschaft, wir haben über 100 Mitglieder im Verein und wir haben natürlich unsere Partnerinnen und Partner an unserer Seite und die vielen Ehrenamtlichen, die in dem einen, in dem anderen oder auch in keinem sind und einfach hier mit tun. Und diese Gemeinschaft, das ist wirklich was Besonderes. Und wir haben eben auch den Eindruck, dass auch bei den Baufirmen das ankommt. Wann hat man mal als Handwerker oder Handwerkerin das Glück, so ein Projekt mit ausbauen zu können? Und da haben wir auch den Eindruck, dass dieser Funke, da sind wir wieder beim Funkeln übergesprungen ist.
Ja, vielen Dank. Es passt ja ganz gut, dass Funkel-Funky, die Disco-Musik läuft jetzt aber im Hintergrund. Jetzt müssen die Kugel sich eigentlich noch drehen. Danke erstmal, Teli Büchner.
Dann tanzen wir heute noch.
Das geht dann. Danke dir. Danke.
Ciao. Soweit die Live-Mitschnitte von Reinhard. Und ich möchte allerdings keinesfalls versäumen, noch zu Teli Büchner ein oder zwei Sätze zu sagen. Vor 36 Jahren war sie mit anderen Frauen, unter anderem zum Beispiel Gabriele Stötzer, Teil der Vereinigung Frauen für Veränderung. Und die haben am 4. Dezember 1989 die Stasi-Zentrale in Erfurt besetzt bekommen. Punkt. Ich hätte mich's nicht getraut.
Die Zentrale zu besetzen?
Ja.
Ich weiß nicht. Also ich habe ja das nicht hier in Erfurt erlebt, deswegen kann ich mich in die Stimmung, die es damals gegeben hat, gar nicht so richtig zurückversetzen. Ich kann mich nur an ganz entfernt vergleichbare Situationen erinnern, die in meiner Schülerzeit und Studentenzeit stattgefunden haben. Und man hat sich da Sachen getraut, die ich mich heute auch nicht mehr trauen würde. Das ist einfach so. Je nach äußerer Stimmung und je nach innerer Stimmungslage natürlich. Aber wir haben bei dem Interview gelernt, wir sind ein Glitzersteinchen.
Genau.
Und dieses Glitzersteinchen-Dasein, das können wir mit unseren Hörerinnen und Hörern im Grunde genommen teilen. Jeder von euch, der jetzt dieser Sendung zuhört, ist mit einer dieser Glitzersteinchen des Kulturquartiers.
Und die nächste Musik moderiert Marie an. Das fand ich ganz witzig oder interessant oder wie auch immer. Marie hatte in einem unterdessen von, was sie oft dienstags moderiert, in einer Sendung zwei sehr unterschiedliche Titel, die aber beide, sagen wir, die ich beide super gerne höre. Und wir fangen jetzt mal mit dem ersten an. Da geht es dann auch wieder um das Schauspielhaus ein bisschen und um Konzerte, die in Erfurt an unterschiedlichsten Locations stattfinden. Und der Titel ist vielleicht mittelmäßig.
Das Kulturquartier ist auch ein Ort, in dem jetzt schon in der Umbau- und Vorbereitungsphase Kultur stattgefunden hat. Zum Beispiel hat dort schon öfter die Band Acht Eimer Hühnerherzen gespielt. Und die hören wir nämlich jetzt, weil ich auf der Seite vom Bandhaus gesehen habe, wo wir eben Musik gehört haben von Kochkraft durch KMA, dass Acht Eimer Hühnerherzen dort nächstes Jahr im Mai aufspielen werden. Und ich dachte, ach, diesmal dort und nicht im Kulturquartier, aber logisch, weil im Kulturquartier dann krass Baustelle überall sein wird und da das Konzert, das geht dann mal kurz nicht. Also, wir hören jetzt Acht Eimer Hühnerherzen und danach Neues aus dem Kulturquartier im Gespräch mit Björn.
Ein schöner Titel einer Gruppe.
Acht Eimer Hühnerherz in Mittelmaß. Mir gefällt auch dieser Titel Mittelmaß eigentlich am besten von denen. Was auch schön ist, ist noch Eisenhüttenstadt. Aber Mittelmaß ist einfach da mein Ding von der Band, genau.
Ja, wir kommen zum nächsten Teil.
Ja, und zwar gibt es in der oben auf dem Petersberg, in der, ich denke, das Ding heißt Defensionskaserne, kann
genau,
das sein?
Genau, Verteidigungskaserne.
Dieser komische.
So würde ich es übersetzen, ja, aber ist vielleicht falsch.
Dieses schwierige Gebäude, wo keiner was mit anfangen kann, weil die Wände so dick sind und die Räume so zugeschnitten, wie sie halt zugeschnitten sind. Da ist momentan eine Ausstellung, Only Good Vibes, und da geht es um Suchtmittel, um legale Suchtmittel. Tabak, Alkohol und Cannabis. Und Christine hat ein Interview dazu gemacht, zu dieser Ausstellung, und hat auch noch einen Rundgang durch die Ausstellung gemacht. Also dieses Interview und dieser Rundgang, das sind zwei nachhörbare Dateien, die man auch auf unserer Homepage findet. Und wir hören jetzt mal in das Interview rein. Wahrscheinlich, ich habe es eh schon zusammengeschnitten, wir müssen aber vielleicht doch noch ein kleines bisschen früher rausgehen. Mal sehen.
Only Good Vibes, eine Ausstellung über Cannabis, Rausch und Realität, ist zu sehen seit Ende Oktober in der Defensionskaserne auf dem Petersberg. Eine Ausstellung der Stiftung Welt der Versuchungen. Und ich habe jetzt die Gelegenheit, hier in der Ausstellung zu sprechen mit Susanne Rockweiler. Sie ist Chefkuratorin der Stiftung Welt der Versuchungen. Schön, dass wir hier zusammenkommen.
Ich freue mich auch.
Frau Rockweiler, es ist ja schon die dritte Ausstellung, die Sie kuratieren dürfen. Wir werfen noch mal kurz einen Blick zurück. Es gab hier schon die Ausstellung On a Night Trip. Da ging es ums Thema Sucht und Clubkultur. Später dann die Ausstellung Be Like Me über Social Media und wie sie unser Leben beeinflusst. Und jetzt geht es eben um Cannabis, um Rausch, um Realität. Wie ist denn Ihr Zugang zu diesem Thema?
Der Zugang ist ein ganz aktueller. Also der Aufhänger ist die Teillegalisierung. Der Aufhänger ist das, was wir überall auch riechen. Wenn wir im Stadtbild laufen, dann riechen wir doch häufig Cannabis. Und deshalb haben wir das Thema aufgegriffen. Und auch, weil politisch es ein wichtiges Thema ist. Also was passiert mit unserer Gesundheit? Ist die Teillegalisierung gut oder nicht gut? Und wir schauen hier differenziert auf das Thema.
Seit April 2024 ist Cannabis teillegalisiert. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht verändert in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, auch im Umgang mit der Droge Cannabis?
Erstens fällt mir auf, dass offener darüber gesprochen wird. Das finde ich sehr, sehr gut. Zweitens fällt mir auf, dass die Kriminalzahlen nach unten gingen. Da muss man eigentlich mit der Polizei einmal darüber sprechen. Welche Situation hat sie? Das ist, glaube ich, für die Polizei auch nicht so eine einfache Situation, weil sie eine ganz andere Rolle hat. Und der dritte Punkt ist, dass sich viele sorgen, insbesondere, also Eltern sorgen sich um ihre Kinder. Was bedeutet das für ihre Jugendlichen? Was bedeutet das für die jungen Erwachsenen? Und das alles verhandeln wir hier.
Sie nähern sich dem Thema Cannabis, Rausch und Realität zum einen wissenschaftlich, zum anderen künstlerisch. Wir sitzen jetzt hier in einem Raum, in dem ich zum Beispiel aus der Ferne sehe, dass auch Alkohol eine Rolle spielt. Zu sehen ist ein Glas gefüllt mit, ja, offenbar Rotwein, in das immer mehr zugegossen wird. Das Glas läuft über, alles läuft über. Ja, wie ist das Verhältnis von Wissenschaft und Kunst hier in der Ausstellung?
Also nahezu paritätisch, ohne dass man es sieht. Also jedes Kunstwerk, was wir ausgewählt haben, trägt eine Botschaft mit. Sie haben jetzt gerade die Arbeit von Jakob Grosse-Ophoff benannt. Das ist eine kinetische Arbeit. Da ist in der Tat ein runder Tisch und eine Hand, Und in dieser Hand, eine Holzhand in dieser Hand, ist eine Weinflasche. Und in der Tat schüttet diese Weinflasche immer ein dünnes Rinnsal in dieses Glas. Es ist kein Rotwein, also lohnt sich auch nicht zu kosten, sondern es ist ein gefärbtes Wasser. Aber die Botschaft ist natürlich, ja, the glass is full, also das Glas ist voll. Und das heißt eben auch, oder stellt die Fragen, wie verhalten wir uns bei einem Geburtstag? Schenken wir immer nach? Wie verhalten wir uns, wenn einer sagt, ich trinke nicht mit? Es ist so, dass er ausgeschlossen wird. Es ist so, hey, du Spaßbremse. Also ich glaube, da kann man ganz viele Fragen stellen. Und evidenzbasiert ist eben, dass aufgrund von Alkoholkonsum im letzten Jahr 47.500 Menschen verstorben sind. Und Alkohol, also wir haben drei legale Substanzen oder teillegal. Wir haben jetzt Cannabis, wie Sie sagten, seit dem 1. April 2024. Wir haben Alkohol, was gesellschaftlich absolut normalisiert ist, wo wir Werbung im Stadtbild sehen, wo wir an der Supermarktkasse irgendwie auch noch ganz kurz erinnert werden, aha, hier gibt es noch irgendwie Alkohol. Und dann haben wir natürlich Tabak. Tabak wurde etwas zurückgedrängt. Jetzt gibt es viel mehr Vapes. Und dann haben wir eben Cannabis noch. Und über all die drei müssen wir die Frage stellen, ist legal auch egal?
Geht es um Rausch? Geht es darum, im Rausch womöglich die Realität zu verlieren? Das sind ja auch Fragen, die in der Ausstellung gestellt werden. Wenn es um diese drei doch auch bei jungen Menschen beliebten Drogen geht, Tabak, Alkohol, Cannabis, stellt sich mir unweigerlich die Frage, wer kommt denn in diese Ausstellung? Wer sind die Besucher und Besucherinnen? Sind das Menschen, die selber kiffen, die darüber mehr wissen wollen? Ja, geben Sie uns mal einen kurzen Einblick.
Also eigentlich ist die Ausstellung, wird die von Menschen besucht, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Generation. Es haben sich viele Schulklassen angemeldet, das finde ich auch ganz prima. Weil es doch drei Themen sind, die man nicht so auf die leichte Schulter nehmen kann. Und wo wir finden, dass manche Sachen muss man wissen oder ist gut zu wissen, ohne zu bevormunden. Es ist einfach wichtig zu wissen, dass Cannabis als junger Mensch bis 25 die Gehirnentwicklung schädigt. Es ist einfach so. Und man muss eben auch wissen, viele sagen, warum konsumiere ich Cannabis? Ich möchte entspannen, ich möchte mich ablenken. Da muss man eben auch wissen, dass die Entspannung, wenn ich oft Cannabis konsumiere, nicht mehr eintritt. Und deshalb rufen wir auch eine Sache auf, die uns ganz wichtig ist, nämlich die Situation, dass wir alle gerne rauschhafte Erlebnisse haben wollen. Und da gibt es eine ganze Menge. Also wenn ich Sie jetzt frage, was tut Ihnen denn gut, fällt Ihnen bestimmt auch drei Punkte an, wo Sie sagen, eigentlich tut mir das total gut. Und das ist wichtig für die Menschen zu wissen, aha, ich habe eigentlich alles in mir. Also wir haben in unserem körpereigenen System eine Art, ich nenne es immer Glückssystem. Die Wissenschaftler sagen ein Endocannabinoid-System. Und wir können dann alles abrufen. Also eine Situation, was ganz wunderbar ist, ist Gemeinschaft. Also wie glücklich fühlen wir uns oder wie wohlig fühlen wir uns in Gemeinschaft, egal welchen Alters.
Und mit dieser Bemerkung zum wohligen Gefühl in Gemeinschaft habe ich dann tatsächlich einen Cut in diesem Interview gemacht. Das ganze Interview, wie gesagt, auf unserer Homepage auffindbar. Und ich möchte jetzt gleich hinten dran die nächste Musik packen. Dieser Supertitel, den auch Marie dann zusammen mit 8 einer Hühnerherzen Mittelmaß in derselben Sendung zufällig versammelt hat. Und sie sagt selbst was dazu natürlich. Die Anmoderation habe ich mit rausgeschnitten. Ich möchte nur bemerken, dass dieses Ohrwurmartige auch davon kommen kann, weil insgesamt das sehr einfach gehalten ist, dieses Stück. Es sind nämlich nur D-Moll, F-Dur, G-Moll und A-Dur als Harmonien, die immer hintereinander weggespielt werden. Aber es ist einfach meiner Meinung nach super geniale Musik.
Und ich freue mich nun erstmal, einen weiteren Song hier einzulegen. Wir nehmen was Altbekanntes, aber es gibt zeitlose Musik und die gehört, glaube ich, dazu.
Man muss geistig flexibel bleiben, gerade in meinem Alter.
Flexibel bleiben müssen wir manchmal auch mit Blick aufs Wetter. Ob das heute der Fall ist, schauen wir mal.
Ich habe auch noch Summer Samba, glaube ich, von Walter Wanderley, kurz reingelassen, unser Wettersong, weil der einfach so zu radiofrei auch gehört, finde ich.
Ja, wie so vieles.
Stimmt, genau.
Wir sind eben ein großer, bunter Sammelkorb von vielen guten Ideen.
Und weiter geht's mit einem Ausschnitt von einem Interview des Asmus mit der Schauspielerin Patricia Litten geführt hat, wo sie einen Teil ihrer Familiengeschichte vorliest. Es geht um einen Rechtsanwalt, der mal Adolf Hitler vorgeladen und tatsächlich geschafft hat, zu demaskieren, was ihm dann allerdings später zum Verhängnis wurde.
In Erfurt ist es ja nicht so unüblich, dass Schauspieler aus Büchern vorlesen, doch selten ist eine Lesung so persönlich. Am 20. November liest Patricia Litten aus dem Buch ihrer Großmutter »Eine Mutter kämpft gegen Hitler« im Erinnerungsort Topf und Söhne vor. Ich freue mich sehr, dass Patricia Litten zugesagt hat, mit uns ein Interview zu führen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, sehr gerne. Auch guten Morgen.
Wie war es eigentlich für Sie, dass...
Ich will auch Kids ermutigen, stellt Fragen. Es gibt keine blöden Fragen. Es gibt möglicherweise dumme Antworten oder möglicherweise auch Menschen, die sagen, ich bin dazu jetzt nicht in der Lage, darauf zu antworten. Das kann man respektieren. Aber wenn man Fragen stellt und die sind mit Empathie gestellt und nicht aus so einer Haltung von, naja, dann erzähl doch mal, sondern wirklich im Sinne von, erzähl mal, was ist dir widerfahren? Dann öffnen sich die Herzen und dann kommen die Leute ins Gespräch. Und dann begreift man plötzlich, wie sehr man ja auch immer noch an der Vergangenheit angedockt ist. Jeder von uns. Ja, wir sind alle ein Ergebnis und wir haben alle ein Gepäck von tradierten Dingen mit, schleppen wir mit uns herum, die uns ja auch dann ganz tolle beeinflussen, ohne dass wir das wissen, woher diese möglichen Ängste kommen oder... Das hat ja was mit unserem Gepäck zu tun. Und ich kann wirklich nur jeden ermutigen, Fragen zu stellen.
Sie haben es ja eben schon angesprochen, Sie gehen ja öfters mal mit dem Buch Ihrer Großmutter und mit der Geschichte Ihres Onkels auf Lesungen mit Schülern und jüngeren Menschen. Warum ist es so wichtig für Sie, die Geschichte Ihrer Familie, Ihrer Großmutter, Ihres Onkels vor allen Dingen an die junge Generation weiterzugeben?
Also zum einen ist ein ganz großer Anteil daran, ist wirklich an diese beiden unfassbar mutigen und aufrichtigen Menschen zu erinnern. Meinen Onkel, der einfach ein junger, von Gerechtigkeit beseelter Mensch war, der nur und nichts anderes getan hat, als seinen Job zu tun als junger Anwalt und einfach einen verdammt guten Job gemacht hat und dafür mit seinem Leben büßen musste. Und da gibt es heute noch weltweit so viele Menschen, die bedroht sind, aus keinem anderen Grund, weil sie ihren Job machen, weil sie Menschenrechtsaktivisten sind, weil sie sich positionieren gegen Menschenrechtsverletzungen und weil sie die versuchen auch aufzuzeigen. Ja, und auch da wieder antworte ich auch schon, ja, warum mache ich es? Zum einen, weil ich diesen erinnern möchte an diese Menschen, auch an meine Großmutter, die ursprünglich eine unpolitische Person war, aber einfach da reingeschlittert ist und auch anfing, Position zu beziehen, ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben. Sich eingesetzt hat und das auch später noch weitergeführt hat in der Emigration in England und die Welt versucht hat aufzuklären, was in Deutschland los ist. Und wir reden da, dass meine Großmutter auch Deutschland verlassen hat. Das war, wir reden von 38, ja? Da war noch nicht mal der Krieg ausgebrochen. Und sie ist halt auch schon in die Emigration und hat wirklich von England aus die Welt über den sogenannten Feindsender, die BBC, This is the Voice of England, wöchentlich versucht aufzuklären, Freunde, wacht auf, in der Welt greift ein, da ist die Hölle los. Und das war noch vor der Pogromnacht. So, also das heißt, auch sie wurde wirklich eine richtig mutige Aktivistin. Und mein Grund, warum ich das auch erzähle, hat wirklich damit zu tun, dass ich sage, Freunde, das, was damals passiert ist, wir können uns leider nicht einfach gemütlich zurücklehnen und sagen, ja, jetzt hört doch mal auf mit diesem ewigen alten Gamellen. Es betrifft uns nicht mehr. Es wirklich jetzt so und so. Doch, es betrifft uns, weil wir, wo wir hingucken, sehen wir, wie Demokratien ins Rutschen geraten, wie Autokratien entstehen, wie Menschen bedroht werden, Landräte treten zurück, weil sie Angst haben. Also es setzt sich was fort, was mit uns zu tun hat. Und wenn wir begreifen, wie schnell sowas ins Wanken kommt, wenn wir das sehen, auf dem Strahl des Zurückschauens, auf diesem Zeitstrahl des Rückblicks, gelingt es uns besser zu erkennen, an welchen Scharnierstellen man hätte vielleicht einen anderen Abzweig nehmen können. Aber wenn man mittendrin steckt, ist man dazu ganz oft nicht in der Lage. Das mache ich jetzt erstmal gar niemanden zum Vorwurf, das ist so. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir vielleicht aufgrund der Historie ein verdammter Hacke nochmal aufwachen müssen und begreifen müssen, dass jeder Einzelne von uns gefordert ist, daran zu arbeiten. Es liegt in uns, an jedem Einzelnen von uns, in was für eine Gesellschaft wir leben wollen. Da muss jeder wirklich anfangen zu sagen, okay, wow, jetzt haben wir es noch, jetzt gibt es die Möglichkeit noch. Wenn die Demokratie weg ist, dann ist es zu spät.
Wenn Sie dann mit Schülern sprechen, welche Reaktionen sind Ihnen da am deutlichsten vom inneren Auge, wenn Sie sich jetzt zurückdenken an die Gespräche oder mit Schülern, die Sie geführt haben? Was ist, bleibt Ihnen am ehesten im Gedächtnis?
Also was mich jedes Mal, ich muss es wirklich sagen, jedes Mal aufs Neue zutiefst berührt, ist am Ende einer, und das ist wirklich anstrengend, ich mute jedem was zu, ist eine Stille.
Wie gesagt, das weitere Interview auch dann auf unserer Homepage. Und ich komme jetzt zu einer Musik, die habe ich bei einer Sendung von Anthony gefunden. Der macht ja Zeitsprung. Abwechselnd mit einer Sendung, wo ich immer mitmache, mit Freiatz, wechselt sich immer 14-tägig ab, Zeitsprung. Und er hatte da eine Band dabei, die oft auch oder hin und wieder bei uns in der Sendung zu Gast ist. Und er sagt aber selber was zu dieser Band, logischerweise. Und das hören wir uns jetzt an.
Und dann 87 kam dann die LP The Tenement hier raus und von der LP möchte ich den Song spielen George Has a Hat, und das ist für mich einfach Free Jazz Garage Punk in Feinstform.
We'll be right back.
ja, vollkommen abgefahrene Musik von Peggy Bue, The Tenement hier. Und das war ihr erstes Album nach der Wiedervereinigung, nach ihrer Trennung aus dem Jahre 82. Und die Bandmitglieder Tony Malone, Alan Riefenstein spielten zusammen mit ihren ebenfalls aus Cleveland stammenden Szenekollegen Jim Jones, Chris Cutler, Henry Cow und David Thomas auf dessen Album Blame the Messenger.
Ein paar Namen von den Musikmachenden müssen immer noch sein eigentlich. Finde ich immer wieder gut, mache ich auch selbst sehr, sehr gerne.
Also ich verstehe ja von Jazz eigentlich gar nichts. Ich kann nur sagen, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht.
Logisch.
Und bei dieser Musik merkt man, wie die Musikmachenden da zusammenwirken mit ihren Stimmen und ihren Instrumenten. Und dieser Dynamik, es ist großartig.
Also mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, Peggy Bue ist immer wieder mal Gast da in unserer Sendung. Und hier war jetzt mal Anthony mit Peggy Bue dabei.
So, zum nächsten Thema, aber nicht so richtig das nächste Thema, denn es geht auch um Kultur. In einem Interview, das Marie mit der neuen, schon gar nicht mehr ganz so neuen Kulturlotsin geführt hat. Und dieses Interview können wir uns jetzt antun.
Vor gar nicht allzu langer Zeit, vor knapp 2 Monaten, hatte ich sie schon mal hier. Da war sie ganz frisch im Amt und nun, seitdem ist viel passiert und du wahrscheinlich schon völlig drin im neuen Job. Hallo Lena Kuhn, Kulturlotsin von Erfurt.
Hallo Marie, ja, du hast sehr recht und du hast mir letztes Mal eine Frage gestellt, die mich lange beschäftigt hat und über die ich immer noch nachdenke, nämlich was macht denn die Erfurter Kulturszene so aus und unterscheidet sie von anderen Städten? Und ich möchte nur noch mal betonen, ich konnte das da nicht so gut ausdrücken, aber was für mich da wirklich sehr zentral ist, ist, dass in Erfurt immer gedacht wird, wir gehen davon aus, Person X hat kein Geld und keine Erfahrung und soll trotzdem eine tolle Veranstaltung und einen klasse Kurs haben. Und das klappt wirklich hervorragend, dass man alle Erfahrungs- und Gehaltsstufen mitdenkt in Erfurter Kulturveranstaltung. Das wollte ich sagen. Das habe ich nicht so ganz hinbekommen, aber das wollte ich sagen.
Ach, das ist aber schön, dass du jetzt hier quasi noch mit bisschen Verzögerung noch eine Frage noch mal richtiger oder noch mal besser so beantwortest vom letzten Mal.
Ja, doch.
Sehr schön. Und damals warst du ja quasi, glaube ich, 2 Wochen oder so. Es war wirklich ganz frisch. Seit 1. September hast du jetzt die Elternzeitvertretung übernommen für Theresa Krömer als Kulturlotsin in Erfurt, also eine Art Bindeglied zwischen freier Kulturszene und Stadtverwaltung, so könnte man sagen, ne?
Genau.
Und ein großes Thema damals war die Infragestellung des kulturellen Jahresthemas. Eine Förderung, die es alle 2 Jahre gibt zu einem speziellen thematischen Punkt oder Fokus. Und letztes Mal hattest du gesagt, es gibt vielleicht doch Hoffnung, weil es vorher in Bezug auf die Haushaltsplanung erstmal so ausgesetzt werden sollte. Wie ging es dann danach weiter?
Also ich glaube, ich war ja am Tag nach einer Kulturausschusssitzung bei dir. Und in der Kulturausschusssitzung gab es dann überraschend also eine Mehrheit, sich mit dem Thema zu befassen. Das musste nämlich eine Zweidrittelmehrheit sein. Und es gab eine politische Mehrheit für die Unterstützung des Ausschusses für dieses Thema. Und vor 2 Wochen war eine Stadtratssitzung. Und in dieser Stadtratssitzung hat quasi sich auch durchgesetzt, dass es eine politische Mehrheit gibt, eben auch für die Durchführung tatsächlich eines kulturellen Jahresthemas, also für die Bereitstellung von 200.000 Euro im nächsten Jahr, um sich mit einem Thema zu befassen. Allerdings, das ist immer noch so ein bisschen da, vorbehaltlich der Haushaltsdebatte, die noch ansteht Ende diesen Monats.
Was heißt das? Es könnte in dieser Debatte irgendwas besprochen werden, was da doch wieder eine Änderung dann herbeiführt.
Genau, es könnte innerhalb dieser Debatte irgendwie geschehen, dass die 200.000 Euro, auf die man sich dafür geeinigt hat, leider jetzt doch nicht gefunden werden können oder leider doch irgendwie anderweitig verbraucht werden müssen. Wir haben aber die Hoffnung, dass das ja diese Debatte dieser Debatte standhält, denn es gab ja eine politische Mehrheit dafür, sowohl im Ausschuss als auch im Stadtrat.
Also und es sind ja die gleichen Menschen, die diesen Haushalt beschließen, die auch jetzt eben diese Entscheidung getroffen haben.
Genau. Und in der Erfurter Kulturszene hat es ja damals wirklich für Furore gesorgt, was wir auch nachvollziehen können. Und deswegen denken wir, dass auf jeden Fall auch in den Debatten nochmal darüber gesprochen wird, dass sollte es ausgesetzt werden, die Beschwerdelage laut wäre.
Und dann müsste man sich damit auseinandersetzen. Mhm. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal, oder ihr geht auch davon aus, dass das so stattfindet, wie es geplant ist und nächstes Jahr dann ganz unterschiedliche Projekte passieren können zu nun dem Thema Kulturortswechsel. Am letzten Freitag ist die Ausschreibung oder die Information der Stadt rausgekommen, dass nun dieses das Thema ist und das basiert ja zum ersten Mal auf einer Art Beteiligungsfindung von dem Thema im letzten Mai. Ich weiß nicht, warst du damals schon irgendwie dabei, dann noch aus anderer Perspektive wahrscheinlich?
Ja, ne? Genau, aus anderer Perspektive habe ich das immer wieder mitbekommen und auch immer wieder, ja, also es gibt ja viele studentische Anknüpfungspunkte und der Studierendenrat, in dem ich saß, der war ja auch angeknüpft an diesen Beteiligungsprozess. Genau, und Kulturortswechsel ist aber unsere herzliche Einladung und Bitte, erschließt neue Kulturorte, lasst Kultur an Orten stattfinden, wo das gerade noch nicht der Fall ist. Und so als plastische Beispiele können wir da mal in den Raum werfen. Es gab ganz lange auf so einem ARD-Spartensender Nightwash. Hm. Und das ist, ne, gibt's ja auch immer noch das Format. Da sind einige deutsche Comedy-Größen auch wirklich rausgekommen. Und mittlerweile ist das nicht mehr so, aber früher war das echt so, dass die in eine Stadt gefahren sind, da einen Waschsalon komplett umgeräumt haben. Das sieht man auch in den alten Aufnahmen. Da sitzen dann auch Leute auf den Waschmaschinen und so. Also es gibt so zwei Reihen Ausredebänke und dann sitzt man auf Waschmaschinen. Und das halt immer wieder an unterschiedlichen Orten, aber immer in einem Waschsalon ein Comedy-Programm. Und in Erfurt gab es auch in den letzten beiden Jahren das vom Phoenix, von Initiative Phoenix organisierte Plattenstufenfestspiel im Ried. Und das möchten wir nochmal ganz, ganz groß betonen, weil die nämlich sich zusammengesetzt haben mit der Quartiersmanagerin im Ried. Hm. Und das unter Beteiligung der Menschen, die dort leben, machen. Also unsere Bitte ist nicht, fahrt in einen Ortsteil, macht eine Kulturveranstaltung, fahrt wieder weg, sondern fahrt in einen Ortsteil, redet mit den Leuten, erarbeitet mit denen eine Kulturveranstaltung und macht sie mit allen gemeinsam.
Warum denn? Warum ist das eine gute Idee, mit Kultur an andere Orte zu gehen? Man könnte ja auch sagen, da wo sie bisher ist, da hat sie irgendwie gute Rahmenbedingungen, da wissen die Leute, was sie erwartet, das ist irgendwie was Verlässliches. Warum ist es denn gut für eine Stadt, neue Orte zu suchen?
Naja, weil in der Stadt die ganze Zeit neue Orte gesucht werden. Also eine der Aufgaben, die ich mache und die ich auch sehr gerne mache, ist Menschen zu unterstützen, Atelierräume zu finden, Veranstaltungsräume zu finden. Am Freitag letzte Woche wurde ich im Erfurt Kulturladen beispielsweise nach einem neuen Ort für den Stricktreff gefragt. Ich hoffe, meine Tipps haben geholfen. Wenn jemand von euch noch einen Ort für den Stricktreff hat, dann schreibt dem Stricktreff gerne auf Instagram, Erfurt Strickt. Und das Problem ist immer da, man braucht immer neue Räume und es ergeben sich immer neue Gruppen und da kommen immer mehr neue Leute dazu. Bei einem Stricktreff im Winter macht es ja auch irgendwie Sinn, ne? Es wird kalt, man braucht Schals. Und damit für all diese Sachen, die passieren, genügend Orte zur Verfügung sind und auch genügend, also nicht nur alles immer in der Erfurter Innenstadt stattfindet, weil wir wohnen nicht alle in der Erfurter Innenstadt und das ist auch wirklich gut und wichtig, wenn man mal rauskommt aus dieser Innenstadt, weil ab und zu fühlt es sich ja an, als kämen einem die Wände dann auch näher. Auch deswegen lohnt es sich, andere Orte zu erschließen, dass man eben auch für Menschen in den Ortsteilen Zugang zu diesem vielfältigen Kulturangebot hat, ohne dass sie Ewigkeiten anreisen müssen. Sonst ist es ja immer so, dass wenn man außerhalb wohnt, man irgendwie 20 Minuten Tram fahren muss und jemand anders fällt zweimal um die Ecke und ist vor Ort und das ist ja auch irgendwie kein richtiger gleichberechtigter Kulturzugang.
Nun hast du gerade schon Phoenix angesprochen, die haben auch viel so performatives oder aus der Theaterwelt kommende Sachen da im Ried gemacht, aber eben auch den Stricktreff. Von wo bis wo geht denn Kultur, die ich vielleicht nächstes Jahr machen könnte unterhalb dieses Themas?
Wirklich von A bis O, macht was ihr wollt. Also wir haben gar keine Vorgaben, was inhaltlich passiert. Uns ist nur wichtig, neuer Ort oder innovativer Ort.
Soweit der Ausschnitt aus dem Interview, das Marie mit der Kulturlotsin Lena Kuhn geführt hat. Das kulturelle Jahresthema nächstes Jahr, also 2026, ist Kulturortswechsel. Und wir haben, wie es immer so schön heißt, noch mehr in der Pipeline, aber wir kommen jetzt einfach nicht mehr dazu. Der Monatsrückblick November neigt sich seinem Ende zu.
Und wir haben ja auch nur die Spitzen dessen, was wir für wichtig gehalten haben, rausgesucht.
Genau, es waren noch jetzt vorrätig, wo wir jetzt wirklich nicht mehr dazukommen, ein Teil eines Interviews von dir, Reino.
Ja.
3 Jahre Ringvorlesung, Grundlagen der Nachhaltigkeit. Da fand ich, dass die Einleitung wirklich sehr schön dargestellt hat, was der Nachhaltigkeitsbegriff heute umfasst. Wo er herkam, irgendwie 19. Jahrhundert.
Wie er sich verändert hat.
Genau, genau. Genau. Das war, also sagen wir, das fand ich ganz gut. Da hatte ich ein 7-minütiges Stück rausgepickt, ja, wo wir jetzt nicht mehr dazukommen. Und dann gab es noch eine sehr treffende Analyse von Sergej Lochthofen zum sogenannten 28-Punkte-Friedensplan für den Ukraine-Krieg.
Der ja jetzt irgendwie im Teich gelandet ist.
Ja, was auch Sergej Lochthofen so ein bisschen schon, ja, genau. Also da kommen wir jetzt auch nicht mehr dazu. Aber beides ist, wie gesagt, auf der Homepage nachhörbar dann, genau.
Also das eine kommt unter dem Stichwort Espresso-Plausch, ja, ist das zu finden unter dem Stichwort, und das andere Grundlagen der Nachhaltigkeit. Kann man also leicht in der Mediathek finden,
genau, und
nachhören. Es hoffentlich lohnt sich es für diejenigen, die es tun. Aber man muss dazu sagen, wir haben natürlich auch noch eine riesengroße Menge von Sendungen, die wir jetzt nicht angesprochen, ja, haben und die mindestens auch interessant und hörenswert sind. Also man kann aktuell das Radio frei hören und dann ist im Hintergrund noch unglaublich viel, was man in der Mediathek nachhören kann.
Genau.
Beschäftigung zuhauf.
Jetzt am Schluss unserer Sendung möchte ich auch, glaube ich, zum ersten Mal, sonst mache ich das immer zwischendurch mal, wichtig ist auch diese Zahl, nämlich 96,2 Megahertz, wo wir in Erfurt hörbar sind und dann natürlich auf über unserer Homepage, ganz klar.
Ja, genau. Also man findet uns, wenn man uns sucht, immer.
Sehr gut, das muss ich mal merken, den Satz. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir diesen Monatsrückblick zu moderieren.
Und wir könnten uns ja irgendwann mal wieder verabreden.
Genau, genau, genau.
Oder du kommst mal in eine meiner unterdessen Sendungen oder so.
Wenn ich da was zum Beitragen habe, ja.
Musik immer.
Ja, alles klar, gerne. Ich habe jetzt auch noch eine Musik rausgesucht, und zwar... Ich mache ja auch bei einer anderen Sendung noch mit, bei Roja Dada. Da musste ich neulich mal pausieren. Dann wurde die Sendung von Holger und Andreas gestaltet. Und da hatte ich eigentlich jetzt 2 Songs rausgeschnitten aus der Sendung vom 21. November. Da kommen wir jetzt aber nicht mehr ganz dazu, die zu hören. Ich sag mal die Bands, nämlich die erste Band heißt For Example und die spielen den Titel Spätlese. Und danach dann kommen die Sängerinnen Bessie Smith und Clara Smith zusammen mit Fletcher Henderson am Klavier. Und das tut mir sehr leid, dass wir den wahrscheinlich ausfaden müssen, den Titel. Aber wir sagen jetzt erstmal Tschüss und bleibt radiofrei gewogen.
Das hoffe ich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Und es gab zum Beispiel eben in der BRD den Sender SWF und die haben
Südwestfunk,
ne? Genau, Südwestfunk, und die haben eben Anfang der 70er Jahre begabten Nachwuchsbands und neuen Bands eben die Möglichkeit gegeben, in ihren Studios Aufnahmen zu machen und Platten zu veröffentlichen, die also nicht eine eigene Platte sind von einer Plattenfirma, sondern die wirklich beim SWF eben aufgenommen und auch veröffentlicht wurden. Und da gibt es viele interessante Bands dabei. Und die erste, die ich spielen werde, ist die Band For Example zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel will ich mich mal ganz kurz einmischen. Es ist schade, dass unser Stammmoderator Ulrich, der ja nun aus der Gegend kommt eigentlich, also da geboren wurde in Baden-Württemberg, im Bundesland, schade, dass er heute nicht da ist. Vielleicht hätte er das eine oder andere gekannt, vielleicht, ja.
Ja, also aus der SWF Session 73 hören wir einen Titel Spätlese, die Band For Example. Wurde in den 60er Jahren im Raum Tübingen gegründet. Und sie waren zunächst als Coverband Frida 3 unterwegs, nannten sich dann später aber in For Example um. Und sie spielten unter anderem 71 beim Rockfestival auf der Burg Herzberg mit Guru Guru und Frumbi zusammen. Lösten sich dann aber auch in den 70ern wieder auf. Wie so viele Bands, weil sie dann eben irgendwann bei den deutschen Bands erstmal anzufangen. Und dann schauen wir mal weiter. Okay. Aber wir hören jetzt den Titel spät lesen.
Gut.